Ja, bevor ich starte, möchte ich euch ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen und euch jetzt den Segen Gottes zusprechen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in einen der unbekannteren Bücher des Neuen Testaments, nämlich in den Philemonbrief. Er ist nicht so ganz leicht zu finden. Er findet sich in den meisten Bibeln, da ist die Reihenfolge ein bisschen anders, in den meisten Bibeln vor dem Hebräerbrief und nach dem Titusbrief. Es hat auch nur ein Kapitel. Wir wollen uns heute in dieser Predigt die ersten 7 Verse anschauen. Aber weil der Brief nicht so lang ist, lese ich uns den gesamten Brief zu Beginn. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Und darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf, wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie gesagt, wir schauen uns heute eines der unbekannteren Bücher an im Neuen Testament. Es ist einer von den Briefen des Paulus. Und Paulus hat ja mindestens 13 Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und wenn wir die uns so anschauen, wie die im Neuen Testament angeordnet sind, dann stellen wir fest, dass sie so ungefähr nach der Länge sortiert sind. Der Römerbrief ist ganz am Anfang, es ist der längste Brief von Paulus. Und jetzt ganz zum Schluss von den Paulusbriefen finden wir den Philemonbrief, der kürzeste ist, eben ganz am Ende. Und auch sonst fällt der Philemonbrief ein Stück aus der Reihe, wenn wir mit den anderen Briefen von Paulus vergleichen. Die anderen Briefe, die Paulus geschrieben hat, die sind entweder an ganze Gemeinden geschrieben, so wie der Römerbrief oder der Epheserbrief, oder sie sind an Pastorenkollegen geschrieben, so der Timotheusbrief und der Titusbrief. Der Philemonbrief ist anders. Der Philemonbrief richtet sich, wie auch die Timotheusbriefe und der Titusbrief, an eine Einzelperson, aber an eine Einzelperson, die aller Wahrscheinlichkeit nach kein Pastor war. sondern ein, in Anführungszeichen, ganz normales Gemeindemitglied in Kolosse. Kolosse war eine Stadt im Westen der heutigen Türkei, der Provinz Kleinasien, nicht weit von der Provinzhauptstadt Ephesus entfernt. Und vor einigen hundert Jahren war Ephesus tatsächlich eine sehr einflussreiche Handelsstadt gewesen. Aber mittlerweile, zur Zeit des Philemon-Briefes, war die Stadt im Vergleich zu den Nachbarstädten in ihrer Bedeutung deutlich abgesunken. Und Paulus selbst war, vielleicht auch, weil sie nicht so bedeutend war, sehr wahrscheinlich nie in Kolosse gewesen. Sondern er hatte in Ephesus gepredigt und dort in Ephesus hörte ein Mann aus Kolosse das, was er predigte. Dieser Mann hieß Epaphras. Und der Epaphras ist zum Glauben gekommen und ist dann zurück nach Kolosse gegangen und hat dort in Kolosse dann die Gemeinde gegründet. Und in dieser Gemeinde in Kolosse war jetzt eben ein Mann namens Philemon und an den richtet sich dieser Brief. Und über Philemon wissen wir im Grunde auch nicht besonders viel. Das, was wir wissen, ist zum Beispiel, dass er vermutlich sehr wohlhabend war. Denn die Gemeinde traf sich in seinem Haus. Das lesen wir in Vers 2 am Ende. Und auch die Tatsache, dass er Sklaven hatte, spricht dafür, dass er zur Oberschicht gehörte. Und wir sehen dann in den Grüßen in Vers 2, dass er auch noch andere Personen namentlich erwähnt. Er schreibt dort Grüße an Philemon und dann weiter. Und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Und weil Paulus diese beiden Personen mit Namen erwähnt, ist es sehr gut möglich, dass Appia die Frau des Philemon war. Und bei Archippus meinen auch viele Ausleger, das könnte der Sohn von Philemon gewesen sein. Aber auch das wissen wir nicht sicher. Allerdings wissen wir über den Archippus, dass er den eigentlichen Pastor Epaphras in Kolosse als Pastor vertrat. In Kolosser 4, Vers 17 schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse, wir haben das eben gelesen, und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Was war das Problem in Kolosse? Der eigentliche Pastor und Gemeindegründer Epaphras war zu diesem Zeitpunkt bei Paulus in Rom und mit Paulus zusammen dort gefangen gesetzt. Paulus bezeichnet diesen Epaphras in Vers 23 des Philemonbriefs als seinen Mitgefangenen und lässt von ihm aus auch Grüße an die Gemeinde in Kolosse überbringen. Und das bedeutet jetzt für die Situation von diesem Brief, dass wir eine kleine Gemeinde haben, in einer unbedeutenden Stadt, dessen Pastor mit Paulus ein Gefangener in Rom ist. Und die Frage ist, warum schreibt Paulus jetzt an diese Gemeinde, beziehungsweise an ein Gemeindeglied aus dieser Gemeinde einen Brief, der heute sogar Teil des Wortes Gottes ist. Die Geschichte des Briefes, die geht ungefähr so. Der Philemon hatte dort in Kolosse einen Sklaven, der hieß Onesimus. Und dieser Sklave hatte anscheinend eines Tages keine Lust mehr, Sklave zu sein, also ist er von Philemon abgehauen und kam irgendwann nach Rom. Und in Rom traf er Paulus, hat ihn wahrscheinlich predigen hören und ist dort Christ geworden. Auf jeden Fall wurde er nicht nur Christ, sondern er wurde in Rom sogar einer der besten Mitarbeiter des Paulus. Aber das Problem war eben, immer noch war er ein entlaufener Sklave. Paulus wusste das und für Paulus war diese ganze Situation noch komplizierter, denn der Herr dieses Sklaven war Christ, Philemon eben, und Paulus kannte ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr aus eurem Leben diese Situation kennt, es sind zwei Leute und ihr versteht euch mit beiden gut, ihr mögt beide und die beiden haben aber irgendeinen Konflikt oder einen Streit miteinander. Und ihr steht dann irgendwie so zwischen den beiden Fronten. Und so ähnlich ging es hier Paulus mit Onesimus und Philemon. Ja, Onesimus und Philemon hatten jetzt zwar keinen Streit miteinander, aber der eine war vor dem anderen geflohen und vielleicht ist es sogar so, dass Onesimus vorher den Philemon bestohlen hat. Und Paulus stand jetzt zwischen den Fronten in diesem Konflikt, in dieser ungeklärten Situation. Und genau aus diesem Grund schreibt er diesen Brief. Und genau wie den Epheserbrief und den Kolosserbrief auch, schrieb Paulus diesen Brief aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Deswegen bezeichnet er sich in Vers 1 auch als Paulus, ein Gefangener des Christus Jesus. Und alle drei Briefe, den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philemonbrief, die gab er dann zwei seiner Mitarbeiter mit, um die eben an die Gemeinden zu überbringen. Der eine ist Tychikus und der andere ist eben dieser Onesimus. Also der muss mit diesem Brief zurück in seine Heimatgemeinde und zu seinem Herrn gehen. Im Kern des Briefes geht es um das Thema des Sklaveseins von Onesimus und wie die Rückkehr gestaltet werden soll. Es geht um das Miteinander von Philemon und Onesimus. Aber in den ersten 7 Versen, die wir uns heute angucken wollen, da geht es gar nicht um das Sklaventhema. Da geht es auch gar nicht um Onesimus und das ganze Problem, weshalb Paulus eigentlich schreibt, sondern es geht in diesen Versen erstmal nur um Philemon. Paulus lobt in diesen Versen Gott für den treuen Dienst, den Philemon in der Gemeinde in Kolosse tut. Und das ist ziemlich einmalig in der Bibel. Weil normalerweise haben wir in den Briefen des Paulus entweder, dass Paulus an die Gemeinden schreibt, was die Gemeinden eben glauben sollen, oder was die Gemeinden tun sollen. Und dann gibt es die Briefe eben an Timotheus und Titus. Und in denen wird Paulus auch mal sehr persönlich. Aber es sind eben persönliche Worte an Pastorenkollegen und es geht ganz konkret um Herausforderungen, die der Dienst als Pastor mit sich bringt. In den Versen 4 bis 7 hier im Philemonbrief haben wir persönliche Worte von Paulus, aber an einen ganz normalen Christen, der einfach nur in der Gemeinde treu seinen Dienst tut. Und das macht diese Verse so besonders und so einmalig. Es sind keine Worte von Paulus an ein Co-Pastor, keine Worte an irgendwelche Streithähne, keine Worte an Irrlehrer, sondern Worte an einen Mann, der eben in seiner kleinen Gemeinde einfach nur treu seinen Dienst tut, zu dem Gott ihn berufen hat. Und in diesen treuen Diensten der Gemeinde soll es heute gehen. Mein Thema ist Treue in der Gemeinde. Ich habe 3 Punkte. Erstens, Treue in der Gemeinde zeigt sich durch ein von Liebe geprägtes Leben. Zweitens, Treue in der Gemeinde dient deinem eigenen Leben. Und drittens, Treue in der Gemeinde hilft anderen in ihrem Leben. Warum spricht Paulus hier so zufrieden und so dankbar über Philemon? Und die Antwort lautet, Paulus wusste, dass Philemon tief in der Liebe Gottes verwurzelt ist und von ihr geprägt ist. Und es war diese Liebe, in der Philemon verwurzelt war, die er an die Gemeinde weitergab. Mein erster Punkt, Treue in der Gemeinde zeigt sich durch ein von Liebe geprägtes Leben. Es gibt kein liebevolles Miteinander in der Gemeinde, ohne selbst tief in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein. Ja, du kannst nicht weitergeben an andere, was du vorher nicht selbst von Gott empfangen hast. Wir haben auf unserer Terrasse eine Lichterkette und diese Lichterkette funktioniert nicht so, dass man sie in eine Steckdose reinsteckt oder dass man eine Batterie reintut, sondern sie funktioniert mit Solarenergie. Das Prinzip ist eigentlich super, man hat so einen Sensor, den steckt man in die Erde und die Sonne scheint drauf, tagsüber, da muss die ja nicht leuchten, und dann speichert sie die Energie und dann gibt es so einen Sensor, der guckt, wie dunkel es ist, und wenn ein bestimmter Grad an Dunkelheit erreicht ist, dann fängt die Lichterkette an zu leuchten, wenn es eben abends oder nachts dann dunkel ist. Und ähnlich ist es mit uns Christen auch. Wir können überhaupt nur die Liebe weitergeben, die wir selbst empfangen haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen hört Paulus sich hier auch nicht wie so ein Oberlehrer an. Er sagt nicht, Philemon, wenn ich höre, wie du der Gemeinde in Kolosse dienst, dann kann ich nicht anders als dich zu loben. Wer so einen wie dich, den sollte jede Gemeinde haben. Weiter so. Eins mit Sternchen. Nein, Paulus macht 2 andere Dinge. Erstens spricht er dem Philemon in Vers 3 den Segen Gottes zu. Mit den bekannten Worten, mit denen er jeden seiner Briefe beginnt. Und ich Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Warum fängt Paulus so an? Die Antwort ist, weil wir als Christen wissen, dass wir alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, von Gott bekommen haben. Weil wir wissen, dass wir alles, was wir brauchen, nur von ihm erwarten können. Und weil wir eben das so schnell vergessen und damit anfangen, wieder auf uns selbst zu vertrauen, brauchen wir es, dass uns Gott immer wieder mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt und dass wir daran erinnert werden, dass wir von dieser Gnade und diesem übernatürlichen Frieden völlig abhängig sind. Und wenn wir uns das nicht immer wieder bewusst machen, dann verhungern wir geistlich gesehen. Und das ist der Grund, warum Paulus ganz am Anfang Philemon, seiner Familie und der ganzen Gemeinde den Segen Gottes zuspricht. Aber er tut noch mehr. Er betet als nächstes für sie und ganz besonders eben für den Philemon. Vers 4, da lesen wir, ich danke meinem Gott und gedenke an dich alle Zeit in meinen Gebeten. Ja, wie gesagt, Paulus setzt sich bei Philemon an und sagt dem Philemon jetzt erstmal, wie toll er ist. Sondern weil er weiß, dass alles Gute im Leben durch Gott kommt, spricht er mit Gott über Philemon. Einerseits dankt er für alles, was Gott bereits im Leben des Philemon getan hat. Ja, Vers 4 am Anfang, ich danke meinem Gott. Und dann andererseits bittet Paulus Gott darum, dass Gott den Philemon weiterhin erhält und ihn im Glauben weiter wachsen lässt. Das ist Vers 4, zweite Hälfte, und ich gedenke an dich alle Zeit in meinen Gebeten. Wisst ihr, wenn wir beten, dann sagen wir im Prinzip, Gott, ich kann's nicht, mach du es. Und das ist auch Paulus klar. Obwohl Philemon möglicherweise sogar durch eine Predigt von Paulus zum Glauben gekommen ist, weiß Paulus, sowohl die Bekehrung als auch das geistliche Wachstum, alles, was diesen Philemon an diesen Punkt gebracht hat, wo er heute ist, das haben wir Gott zu verdanken. Das bedeutet natürlich nicht, dass Philemon die ganze Zeit nichts tun, in der Ecke saß. Ja, während es ja tatsächlich so ist, dass wir alles, vor allem auch unser Wachstum als Christen, Gott verdanken, sind wir gleichzeitig voll und ganz verantwortlich. Und wir sehen, dass Philemon ein Leben lebte, das geprägt war von einer tiefen Beziehung zu Gott und zu seinen Geschwistern in der Gemeinde. Und zu beiden suchte er intensiv die Gemeinschaft. Vers 5. Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Ja, Philemon suchte zuerst Gott durch den Glauben. Wir können uns ja nicht einfach so mit Gott treffen, sondern Gemeinschaft mit Gott haben wir im Glauben. Gemeinschaft mit Gott haben wir, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir über ihn nachdenken, wenn wir über ihn reden, wenn wir mit ihm reden und wenn wir mit anderen nach ihm fragen. Und immer wenn wir das tun, dann suchen wir Gott im Glauben. Und wenn wir das tun, dann werden wir von seiner Liebe erfasst. Wenn ich so auf mein Leben gucke, dann stelle ich immer wieder fest, je weiter ich mich von Gott entferne, das heißt, je weniger ich in seinem Wort lese, je weniger ich bete, je weniger ich über ihn nachdenke, umso egaler wird er mir. Umso selbstverständlicher erscheint mir seine eigentlich unfassbare Liebe. Umso normaler erscheint mir seine eigentlich unglaubliche Gnade. Umso mehr denke ich mir, boah, ehrlich gesagt, das habe ich doch jetzt schon 1000 Mal gehört. Für einige Zeit diesen Sommer hat unsere Lichterkette auf der Terrasse nicht geleuchtet. Wir waren zwischenzeitlich im Urlaub und ein paar Wochen bevor wir in Urlaub gefahren sind, habe ich den Solarsensor einfach mal umgedreht Richtung Erde. Und wenn es dann abends dunkel geworden ist, dann hat die Lichterkette nicht mehr geleuchtet, weil der Sensor eben tagsüber nicht auf die Sonne ausgerichtet war. So ähnlich ist es mit uns auch. Unser christliches Zeugnis dimmt langsam aus, wenn wir auf Distanz zu Gott gehen. Bei Philemon war das offensichtlich anders. Er war so im Glauben mit Gott verbunden, dass er mehr und mehr von Gottes unglaublicher Liebe ergriffen wurde. Um euch das deutlich zu machen, möchte ich euch einen Auftrag geben. Überlegt mal, welcher Mensch euch wahrscheinlich am meisten liebt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh seid ihr, dass diese Person nicht alles von euch weiß? Dass diese Person nicht eure Gedanken lesen kann, nicht eure bösesten Motive kennt und nicht weiß, zu welchen Wünschen ihr manchmal fähig seid. Und jetzt ist da Gott. Und all das, von dem du hoffst, dass es niemals irgendwer erfährt, vor allem nicht die Personen, die dir besonders nahe stehen, das kennt er alles. Und das weiß er alles. Und eigentlich müsste er dich, weil er das alles kennt und weiß, müsste er dich hassen. Aber er tut es nicht. Und er ist noch nicht mal einfach nur neutral dir gegenüber, sodass du ihm egal wärst. Und es ist auch nicht so, dass er dich einfach nur liebt, sondern es ist so, dass er dich mehr liebt als jeder Mensch auf dieser Welt. Auch mehr liebt als der Mensch, den du dir eben gerade vorgestellt hast. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen unschuldigen Sohn hat umbringen lassen, damit du lebst. Und es war diese Liebe, die Philemon erfasst hatte. Und diese Liebe prägte sein Leben auf unvorstellbare Weise. Die Liebe, die er bei Gott fand, die gab er an andere in seiner Gemeinde weiter. In Vers 5, zweite Hälfte lesen wir, wir hatten eben die vertikale Beziehung zu Gott in der ersten Hälfte von Vers 5 und jetzt zweite Hälfte. Und weil ich von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen gehört habe. Ja, Philemon lebte sein Christsein nicht nach dem Motto, ich und meine Bibel, ich und mein Jesus, sondern seine Beziehung zu Gott, die hatte Auswirkungen auf die Beziehungen in der Gemeinde. Und wie sah diese Liebe praktisch aus? Ja, was wir ja wissen, ist, dass Philemon sein Haus der Gemeinde zur Verfügung stellte. Und so aus der Ferne, wenn man das so hört, dann klingt das ja alles schön und romantisch. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass es immer so schön und einfach war. Ja, Leute wollen in einen vorbereiteten Raum kommen. Leute machen Dreck, Leute machen Unordnung. Leute sind anstrengend, wenn man sich doch wenigstens sonntags mal ausruhen will. Leute essen und es kostet Geld, Anstrengung und Vorbereitungszeit. Und möglicherweise war es auch so, dass Philemon sich damit selbst angreifbar machte und sich selbst gefährdete. Ja, sobald man in Kolosse munkelte, da gibt es diese neue Sekte und die sind ganz schön gefährlich. Und dann war ja klar, wo man als erstes anklopfte, wenn man gegen diese Sekte vorgehen wollte. Ja, sein Haus zur Verfügung zu stellen, das war vermutlich nicht immer einfach. Das kostete. Paulus bezeichnet vermutlich nicht umsonst Philemon in Vers 2 als Mitarbeiter. Und dann spricht er weiter über den Archippus und er nennt ihn den Mitstreiter. Oder man könnte auch übersetzen Mitkämpfer. Das ist ein Wort, was wirklich aus dem Krieg kommt. Und in Mitarbeiter und Mitkämpfer, da stecken die Worte arbeiten und kämpfen drin. Liebe in der Gemeinde ist oft mit Arbeit und mit Kampf verbunden. Es kostet dich Zeit, möglicherweise Geld. Es kostet dich immer wieder Vergebungsbereitschaft. Aber dabei dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Erst am Ende von Vers 5 kommt Paulus auf die praktische Liebe des Philemon und auf seine Anstrengung zu sprechen. In den Versen 3, 4 und 5a spricht er von Gott und von Philemons Beziehung zu diesem Gott. Ja, nur durch die enge Beziehung zu diesem Gott erhältst du die Kraft, anderen in der Gemeinde in Liebe treu zu dienen. Auch wenn es oft mit Arbeit und oft mit Kampf verbunden ist. Aber Arbeit und Kampf ist nicht alles. Praktisch gelebte Liebe kostet. Aber sie lohnt sich auch. Ein zweiter Punkt. Treue in der Gemeinde dient deinem eigenen Leben. Paulus schreibt in Vers 6, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Wenn ihr den Vers lest, fragt ihr euch vermutlich als allererstes, was heißt das denn? Auf Deutsch liest man den Vers zweimal und dann liest man ihn dreimal und dann fragt man sich immer noch, was heißt das denn? Und dann schaut man in andere Übersetzungen rein vielleicht und denkt, vielleicht wird es da besser, aber auch da wird es nicht besser. Und das Problem ist tatsächlich das griechische Original. Das ist nämlich extrem schwer zu verstehen. Sehr gebildete Theologen stehen vor diesem Vers und müssen zugeben, dass sie auch nicht so genau verstehen, was Paulus hier meint. Vermutlich aber bedeutet es Folgendes. Durch seine enge Beziehung zu Christus dient Philemon den Geschwistern in Kolosse. Und der Ausdruck Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben, der meint, dass Philemon durch den Glauben gesegnet wurde und diesen Segen gibt er an die Gemeinde weiter. Also er lässt die Gemeinde sozusagen Anteil haben, Gemeinschaft haben an dem Segen, den er durch den Glauben von Gott bekommt. Jeder in der Gemeinde in Kolosse hat etwas davon, dass Philemon in einer so engen Beziehung zu Jesus lebt. Bis hierhin ist es noch ganz gut nachvollziehbar, aber der Vers geht weiter. Das heißt dann, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Philemon selbst wächst im Glauben dadurch, dass er anderen in Liebe dient. Ja, er lernt Gott besser kennen. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in Philemon, so wie er in jedem von euch wohnt. Und dadurch möchte Gott viel Gutes bewirken, dadurch, dass er in uns Raum genommen hat. Und Philemon tut jetzt das Gute, das durch den Heiligen Geist in ihm ist, und er wächst dadurch in der Erkenntnis. Er wird mehr so wie Jesus, lernt Jesus besser kennen und lebt in engerer Gemeinschaft mit Jesus. Und es klingt erstmal total paradox, total widersprüchlich. Kann es wirklich sein, dass man etwas aufgibt oder etwas opfert und selbst reicher daraus hervorgeht? Den Punkt, den Paulus hier macht und den auch die Bibel immer wieder macht, ist, dass es im Reich Gottes genauso ist. Denkt an das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ein Mann verkauft alles, was er hat, für das Reich Gottes, weil er darin einen größeren Schatz sieht. Jesus sagt einmal, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Jesus hatte das gesagt und einige Zeit später war er wieder mit seinen Jüngern unterwegs und irgendwann stellt Petrus eine Frage. Bei den Jüngern ist es ja immer so, alle denken sich irgendwas, alle fragen sich irgendwas, keiner traut sich dann zu fragen und irgendwann traut sich Petrus. Und die Frage ging so: Jesus, wir folgen dir jetzt nach und wir lassen es uns richtig was kosten. Ganz ehrlich, lohnt sich das für uns eigentlich? Jesus antwortet darauf, wir lesen es in Markus Kapitel 10, Vers 29 und 30. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wisst ihr, was das Spannende an diesem Versprechen ist? Jesus verspricht uns hier nicht nur eine Belohnung für den neuen Himmel und die neue Erde. Das natürlich auch. Sondern er sagt, dass er uns bereits in diesem Leben hier belohnen wird. Unter Verfolgungen, also mit Schwierigkeiten, aber er wird es tun. Und das ist genau das, was Philemon erlebt hat. Er ließ andere in der Gemeinde Anteil haben an seiner Beziehung zu Jesus und er wuchs dadurch im Glauben. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann probiert es aus. Indem du dich einbringst in den verschiedenen Bereichen in der Gemeinde Gibt es hier Bereiche in der Gemeinde, ich bin da nicht so genau im Bild, aber wo es einfach immer wieder Mitarbeiter braucht? Bring dich ein. Oder indem du einfach Gemeinschaft hast mit Leuten, die sonst vielleicht einsam sind, sie zum Essen einlädst. Indem du anderen hilfst, die Hilfe brauchen. Und wenn du zu denen gehörst, die wie Philemon erleben, dass sie durch ihren Dienst selbst im Glauben wachsen, dann erzähle anderen davon. Motiviere dadurch andere selbst zu dienen. Wir sehen an Philemon, wie er selbst wuchs, während er handelte. Wir müssen nicht alles perfekt können, bevor wir uns in Gottes Reich investieren. Denn wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott gerade während wir uns investieren, an uns arbeitet und uns wachsen lässt. Jesus sagte einmal, dass die Letzten Erste sein werden. Und ich glaube, an Philemon sehen wir einen, der sich in gewisser Weise zum Letzten machte in seiner Gemeinde und dadurch zu einem Ersten wurde. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist nicht nur so, dass Philemon selbst davon profitierte, dass er anderen diente, sondern die Menschen, denen er diente, die haben natürlich auch was davon. Und das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Treue in der Gemeinde hilft anderen in ihrem Leben. Und das ist der Vers 7. Paulus schreibt, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Paulus und seine Mitarbeiter in Rom freuen sich über den geistlichen Fortschritt, den Philemon macht. Paulus schreibt sogar, dass es ihn sehr freut und er sehr getröstet ist, als er hört, wie Philemon sich um die Menschen in der Gemeinde in Kolosse kümmert. Was hat Philemon konkret gemacht? Paulus schreibt hier, die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt oder man könnte auch übersetzen, erfrischt worden. Philemon diente den Menschen in der Gemeinde so, dass es ihnen weiterhalf. Ihre Herzen sind erquickt worden. Und für Herz steht hier nicht das normale Wort für Herz. Wenn wir heute in unserer Kultur so über unser Herz sprechen, dann meinen wir ja meistens den Sitz unserer Gefühle. Ja, dann sagen wir sowas wie, ach, wenn ich das sehe, dann wird mir so warm ums Herz. Oder wir sagen, ich freue mich von Herzen. Es geht um unsere Gefühle. In der Bibel ist es normalerweise anders. Wenn die Bibel normalerweise von Herzen spricht, dann meint sie damit nicht nur das, was unsere Gefühle ausmacht, sondern sie meint die komplette Steuerungszentrale unseres Lebens. Von der Bibel her bestimmt das Herz, was wir denken, was wir wollen, ja auch was wir fühlen, was wir sagen, was wir tun. Alles wird aus dieser Steuerungszentrale gesteuert. Das ist normalerweise der Fall, wenn wir das Wort Herz in der Bibel lesen. Aber das Wort, was hier mit Herz übersetzt ist, das beschreibt tatsächlich unsere Gefühle. Wörtlich steht hier eigentlich auch überhaupt nicht Herz, sondern Eingeweide. Aber die Übersetzer haben sich wahrscheinlich nicht getraut zu schreiben, die Eingeweide der Heiligen sind durch dich erquickt worden. Das wäre irgendwie ein bisschen missverständlich gewesen. Auf jeden Fall war es wohl die Stärke des Philemon, Geschwistern, die niedergeschlagen waren, so zu helfen, dass sie danach fröhlicher waren. Ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat. Wahrscheinlich war er ein guter Zuhörer. Wahrscheinlich hat er die richtigen Worte gefunden. Vielleicht hat er einfach so eine ansteckende Fröhlichkeit gehabt über das Leben, was er neu in Jesus gefunden hat. Aus außerbiblischen Quellen wissen wir, dass in Kolosse im Jahr 60 nach Christus ein großes Erdbeben war. Und es war kurz bevor Paulus den Kolosserbrief, den Philemonbrief, dorthin geschickt hat. Vielleicht hat Philemon die Menschen auch dadurch fröhlich gemacht, dass er sie unterstützt hat, wenn sie ihre Häuser verloren hatten oder Teile ihres Besitzes verloren haben. Vielleicht hat er ihnen auch finanziell unter die Arme gegriffen. Was auch immer Philemon gemacht hat, er war bereit, mit seinen Gaben den anderen in der Gemeinde zu dienen und sich das auch wirklich etwas kosten zu lassen. Ob es jetzt Zeit war oder Energie oder Geld. Vielleicht hast du ja dieselben Gaben wie Philemon. Wahrscheinlicher ist es, dass du andere hast. Und es geht auch hier nicht darum, dass du den Philemon 1:1 nachmachst. Es geht darum, dass du mit deinen Gaben, die du von Gott empfangen hast, Gott und deinen Geschwistern so dienst, wie Philemon es tat. Und was war dabei das Entscheidende? Ich glaube, das Entscheidende war, dass Philemon das verstanden hat, was Jesus über den Dienst in seinem Reich sagte. Philemon hielt Jesus und sein Königreich für wertvoller als alles andere. Für ihn war Jesus wirklich dieser größte Schatz. Der amerikanische Pastor John Piper, der hat vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel geschrieben, Dein Leben ist einmalig, vergeude es nicht. Und auf dem Cover der deutschsprachigen Ausgabe ist ein Mann vorne drauf, der saugt. Aber er saugt nicht sein Wohnzimmer, sondern er saugt mitten in der Wüste den Sand auf. Das sieht nicht nur ziemlich lächerlich aus, wenn man das versucht, ist das auch ziemlich sinnlos. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir als Christen neigen alle dazu, mit unserem Leben Sand in der Wüste zu saugen. Nämlich immer dann, wenn wir einerseits bekennen, dass Jesus unser größter Schatz ist, und andererseits so leben, als sei etwas anderes unser größter Schatz. Und Philemon zeigt in seinem Leben, dass er wirklich begriffen hatte, dass Jesus wertvoller und herrlicher ist als alles andere. Und auch wenn es ihn etwas kostete, war es für die Gemeinde in Kolosse eine Win-Win-Situation. Ja, in Vers 6 haben wir gesehen, Philemon profitierte selbst von seinem Dienst, er wuchs dadurch im Glauben. Und jetzt in Vers 7 sehen wir, dass die anderen in der Gemeinde dadurch vorankamen. Und dabei ist eine Sache ganz wichtig. Denn vielleicht denkst du dir jetzt, also ja, in Kolosse, da hätte ich das auch machen können. Aber bei mir in der Gemeinde, da ist immer alles so schwierig. Wisst ihr, in der Gemeinde in Kolosse war nicht alles einfach und schön. Ganz im Gegenteil, erinnert euch nur mal an das Erdbeben. Wir hatten auch gesehen, dass der eigentliche Pastor der Gemeinde Epaphras mit Paulus in Rom gefangen war. Und als ob das nicht reichen würde, war die Gemeinde stark von Irrlehren bedroht. Wir sehen das im Kolosserbrief. Paulus muss die Gemeinde ernsthaft ermahnen. In Kolosser 2, Vers 8 schreibt er, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen. Gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Einige Verse später, in Vers 20, schreibt er, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Seht ihr, die Gemeinde in Kolosse, die kämpfte mit den Problemen des Alltags, die kämpfte mit Verfolgung und die kämpfte mit falscher Lehre. Und trotzdem, und gerade in dieser Situation, lebte Philemon für den Herrn dieser Gemeinde und für die Gemeinde an sich, indem er durch den Glauben fest in Gottes Liebe verwurzelt Liebe übte, dadurch selbst im Glauben wuchs und andere von Herzen fröhlich machte.